heute reden.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Wir haben immer noch April und Mama Erde ist immer noch fleißig dabei, sich zu öffnen und zu öffnen, und immer mehr unserer wunderbaren Wildkräuter kommen zum Vorschein. Und je nach persönlichen Vorlieben freut sich die eine über dieses Kräutlein, der andere über jenes Kräutlein, das einem so entgegenspringt. Wer sein Hauptaugenmerk bei der Wildkräutersuche eher auf geschmacklich interessante Kräuter legt, für den ist die heutige Episodenpflanze genau das Richtige. Wie schon in der letzten Episode angekündigt, wird es heute um die Knoblauchsrauke gehen. Gleich vorweg, die Knoblauchsrauke, Aliaria petiolata, ist nicht mit dem Knoblauch verwandt. Ihren Namen hat sie nicht wegen einem Verwandtschaftsgrad bekommen, sondern einfach nur daher, weil die Blätter, wenn man sie zerreibt, nach Knoblauch riechen. Aber sie war, gerade in früheren Jahrhunderten, eine wichtige Nutzpflanze. Knoblauch und auch Pfeffer waren rar gesät und wenn, dann für die meisten Menschen zu teuer. Hier sprang die Knoblauchsrauke helfend ein und stellte sich als Würzmittel alternativ zur Verfügung. Und wenn wir heute von saisonalen Lebensmitteln sprechen und es für etwas Besonderes halten, so war es im Fall der Knoblauchsrauke naturgegeben, das Saisonale. Denn die Knoblauchsrauke hat zwar ihre Blütezeit von April bis Juni ungefähr, aber die Erntezeit liegt zwischen März und Mai. Ein nicht allzu langer Zeitraum. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir mit der Knoblauchsrauke ein Kraut haben, das sich nicht zum Trocknen eignet. Es verliert mit dem Trocknungsvorgang sowohl den Geschmack als auch die Heilwirkung. Aber jetzt, bis Mai, da kann man sich so richtig austoben mit der Knoblauchsrauke. Ihr könnt sowohl die Blätter und Sprossspitzen als auch die Blüten und Samen verwenden. Und auch hier wieder. Bitte immer in der frischen Variante. Denn auch beim Kochen oder Erhitzen verliert sich sowohl der knoblauchartige als auch der leicht pfeffrige und auch senfartige Geschmack. Wenn ihr die Knoblauchsrauke in die Kräuterbutter gebt und zu viel davon habt oder vielleicht auf Vorrat zubereitet habt, dann könnt ihr die natürlich auch einfrieren, womit man zumindest eine Variante der Bevorratung hätte. Eine andere Variante wäre die Zubereitung eines Pestos und das Ansetzen eines Würzöls oder Würzessigs. Ansonsten, wie gesagt, immer frisch verwenden. Und auch beim Sammelzeitpunkt gibt es eine Ausnahme. Aber nur dann, wenn man es auf die Pfahlwurzel der Knoblauchsrauke abgesehen hat. Die könnte man nämlich im Herbst ausgraben und ähnlich wie beim Meerrettich fein gerieben als scharfes Würzmittel verwenden. Einzigste Einschränkung hier, es sollte die Wurzel einer einjährigen Pflanze gegraben werden. Aber jetzt, der Herbst ist schließlich noch weit weg, empfiehlt es sich schon, die Knoblauchsrauke mit auf unseren Speisezettel zu packen. Sie gehört ja nicht umsonst zu den Frühlingskräutern. Und die geben uns, wie wir alle wissen, kräftige Impulse für das ganze Jahr. Für die einen direkt und bewusst als Frühjahrskur, für die anderen eins von den vielen Frühlingskräutern, die uns und unser Immunsystem stärken. Inhaltlich sprechen wir von sekundären Pflanzenstoffen, die antibakteriell wirken, von Knoblauchöl, von ätherischen Ölen, von Saponinen, von einem kleinen Anteil von Glykosiden, die wiederum herzwirksam wirken, sowie natürlich Vitamin C und Mineralstoffe. Und weil es sich aufgrund der Inhaltsstoffe gerade so anbietet, vielleicht mal ein kleiner Ausflug zu den Senfölglykosiden, die uns die Knoblauchsrauke ja ebenfalls anbietet. Senfölglykoside kennt ihr alle. Sie kommen hauptsächlich in der Familie der Kreuzblütler vor und sind geschmacklich unverkennbar. Ihr findet sie im Senf, in der Kresse, im Meerrettich und im Kohl. Sie gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen und dienen in erster Linie den Pflanzen selbst, nämlich als Schutz vor Fressfeinden und vor mikrobiellem Befall. Wenn wir, also der Mensch, auch Fressfeinde sind, dann hat die Schutzwirkung leider versagt. Aber wir sind wohl eher nicht damit gemeint. Spaß beiseite. Mit den Senfölglykosiden ist es im Übrigen wie mit der Knoblauchsrauke selbst auch. Sie sollten, in welcher Pflanzenform auch immer, möglichst roh verzehrt werden. Denn je nach Verarbeitungsart bleibt der Gehalt entweder stabil oder verringert sich dementsprechend. Beispiel: Beim Dampfgaren bleiben die Senföle größtenteils erhalten. Beim Kochen verringert sich der Gehalt bereits um bis zu 60%. Und allein schon durch das Blanchieren können mehr als 50% verloren gehen. Und selbst bei einer Milchsäuregärung verringert sich der Gehalt. Senfölglykoside sind schwefel- und stickstoffhaltige Verbindungen und sie sind für den scharfen, für den leicht bitteren Geschmack verantwortlich. Und sie wirken nachweislich antimikrobiell. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass sie die Tumorentstehung in Organen wie Leber, Darm, Milch- oder Bauchspeicheldrüse hemmen können. Feine Sache. Außerdem sind Senfölglykoside wirklich scharfe Waffen bei der Bekämpfung von bakteriellen Infektionen. Sie wirken dann sowohl antientzündlich und antibakteriell. Und sie wirken auch, und jetzt kommt ein ganz tolles Wort, antiadhäsiv. Was einfach nur bedeutet, dass das Anheften von Bakterien an Zellen erschwert wird. Und wer von euch schon einmal eine Blasenentzündung hatte, kann sich vielleicht vorstellen, was diese drei Wirkmechanismen für ein Segen sind. Wobei ich die vierte Eigenschaft glatt unterschlagen habe. Senfölglykoside wirken nämlich auch harntreibend, womit sie bei einer Blasenentzündung sozusagen das vierblättrige Kleeblatt sind. Und ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht allzu sehr mit dem Wirkspektrum von Senfölglykosiden. Aber zu den eher bekannten Wirkweisen kommt noch eine weitere. Und für unsere industrialisierte Welt mit ihren dafür typischen Erkrankungen noch wichtigere Wirkweise hinzu. Neuere Studien haben nämlich gezeigt, wie sehr Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 von ihnen profitieren können. Es scheint so zu sein, dass das Senföl sich nicht nur positiv auf die Cholesterin- und Entzündungsmarkerwerte auswirkt, sondern auch auf den Zuckerstoffwechsel, indem es in der Leber die Zuckersynthese vermindert. So viel zu den Senfölglykosiden, die wir auch reichlich in der Knoblauchsrauke finden. Die Knoblauchsrauke hat aber auch in der Welt der Blütenessenzen Einzug gehalten. Und wenn man sich die Knoblauchsrauke in der Blütenessenzsprache anhört, dann ist es eine ziemlich schöne Kombination, wenn man sich während des Gehörten die Pflanze ganz bildlich vorstellt. Hier heißt es nämlich, die Blüte bewirkt eine grundlegende Selbstreinigung auf der energetischen Ebene. Sie hilft, aus alten Mustern auszusteigen und ermöglicht einen frischen Anfang voller Energie und Zuversicht. Eine Neubewertung dessen, was ist. Wenn ich das so lese und so spreche und mir dabei die Knoblauchsrauke vorstelle, sie direkt vor Augen habe, dann macht das was mit mir. Und es fühlt sich gut an. Diesen Effekt könntet ihr auch auf der Räucherkohle erfahren. Denn um wieder in Schwung zu kommen, braucht es erst einmal Reinigung und Impuls. Daher solltet ihr die Knoblauchsrauke auch nicht vor dem Schlafengehen verräuchern. Denn geweckte Lebensgeister sind nicht wirklich schlaffördernd. Und das war sie auch schon, die heutige Episode. Ein kleiner Ausflug zur Knoblauchsrauke und den Senfölglykosiden. Und damit ich hier nicht zu einseitig werde, gibt's in der nächsten Episode ein gelbblühendes, nicht essbares, aber heilkräftiges Exemplar unserer Wildkräuter, nämlich das Schöllkraut. Wir hören uns wieder am 5. Mai. Habt bis dahin eine gute Zeit, feiert den Maifeiertag als Tag der Arbeit oder auch die Nacht davor Beltane in der euch am nähesten Ausprägung oder einfach nur den Feiertag an sich. Ein Montag mit geschenktem Urlaubstag. Und bei allem Feiern, wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.